Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und heute gehe ich zurück zu den Anfängen des Finanzrocker-Podcasts. Denn wer die ersten Folgen gehört hat, der wird festgestellt haben, dass ich mich da verstärkt mit Fintech und Startups auseinandergesetzt habe. Und das Thema habe ich immer mal wieder aufgegriffen, beispielsweise bei Trade Republic, bei der Comdirect Startup Garage. Und das begleitet mich eigentlich schon seit den Anfängen. Aber ich habe tatsächlich noch nie einen Podcast gemacht, wo es um Venture Investing, Startup Accelerators und ähnliches geht. Und das habe ich dafür in der heutigen Folge. Die Höhle der Löwen ist ja eins der großen TV-Highlights. Ich selber gucke es nicht. Ich habe auch noch nie eine ganze Folge geguckt. Aber das Thema Startup Investing finde ich ungemein spannend und da kann man auch eine Menge rausziehen. Vor allen Dingen, wenn man dann eben so den Aufstieg von Startups miterlebt, wie ich das jetzt bei N26 miterlebt habe. Ich bin da jetzt seit über 5 Jahren Kunde und habe den Weg da mitverfolgt. Bei Trade Republic war es ja sogar so, dass ich die 3 Gründer schon in Hamburg im Beta-Haus in der Comdirect Startup Garage kennengelernt habe. Ich habe sie interviewt für den Podcast und habe den Christian Hecker dann tatsächlich nochmal vors Mikro bekommen für den Podcast im vergangenen Jahr. Ja, jetzt vertiefe ich das Ganze nochmal so ein bisschen und ich habe Dr. Henrik Hungerhoff im Interview. Er ist Geschäftsführer von APX. Das ist ein Joint Venture von Axel Springer und Porsche Digital. Und das ist ein Early Stage Investor und Accelerator. Was das ist, erklärt Henrik gleich ausführlich. Er erklärt aber auch, welche unterschiedlichen Typen von Venture Capital es gibt, welche Rolle Business Angels spielen, wie sich die Gründerszene jetzt auch durch die Höhle der Löwen entwickelt hat, wie so ein Prozess bei APX abläuft. Wir sprechen aber auch darüber, warum für Privatanleger Venture Investing nicht wirklich immer das Optimale ist, wo da die Fallstricke liegen und warum auch verstärkt Fußballer damit auf die Nase fallen. Es gibt einige, die haben viel Geld damit verdient. Es gibt aber auch andere, wie zum Beispiel Marcel Janssen, der schon zum zweiten Mal mit einem Startup-Investment in diesem Jahr viel Geld verloren hat. Philipp Lahm ist es ja ähnlich. Der hat ja da auch so ein paar Probleme gehabt, unter anderem mit Schneekoppe. Das ist auch ein Gesprächsthema und wir sprechen natürlich auch darüber, was für Musik Henrik macht, denn er ist auch Musiker mit einer sehr speziellen Richtung. Und ja, das ist also ein vollgepacktes Programm. Da war viel dabei, was ich vorher noch nicht kannte. Bevor wir loslegen, noch eine ganz kurze Anmerkung, denn letzte Woche gab es eine neue Folge von Mehr Mut zum Glück und das ist eine Folge, die wahrscheinlich die eine oder den anderen Hörer oder Hörerin vom Finanzrocker Podcast interessieren wird, denn ich habe einen Investmentbanker zu Gast, der seinen Job an den Nagel gehängt hat vor ein paar Jahren, um in ein Kampfsportcamp nach Thailand zu gehen mit dem Ziel, mindestens einen Ringkampf in Bangkok zu machen. Und die Geschichte erzählt er im Podcast. Er hat auch ein Buch dazu geschrieben. Und gerade so diese Hinführung von der Finanzszene hin zum Kampfsport fand ich ungemein spannend. Und wenn du Lust hast, mal so ein bisschen da über den Tellerrand zu gucken, dann hör unbedingt in dieses Interview rein. Es lohnt sich. Und noch eine zweite kleine Anmerkung. Vor 2 Wochen wurde der Finanzrocker-Blog komplett neu gelauncht. Ist jetzt wesentlich übersichtlicher und man findet Sachen einfacher und vor allen Dingen auch die Zusammenfassung der Podcast-Folgen geht's da zu sehen. Ich bin da immer noch am Arbeiten, aber wenn du mal einen Blick riskieren möchtest, würde mich das ungemein freuen und damit genug der Vorrede, ab zum Interview mit Henrik. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Berlin zu Dr. Henrik Hungerhoff. Er ist Geschäftsführer von APX, einem Joint Venture von Axel Springer und Porsche Digital. Und heute wollen wir über Startup Investing und Venture Capital sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Henrik. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr drauf.
Ich freue mich auch, denn du bist ja fleißiger Hörer des Finanzrocker-Podcasts und hattest mir deshalb auch eine E-Mail geschrieben. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du den Finanzrocker-Podcast angefangen hast zu hören?
Ja, tatsächlich finde ich, ist sehr spannend mittlerweile, was man logischerweise auch auf den einschlägigen Plattformen, also über Podcast-Plattformen bis YouTube, eben an Bildung findet. Und ich glaube, das ist ja eins deiner großen Themen auch, dass du dabei helfen möchtest, dass eben in Deutschland die Kultur für ja, Investments grundsätzlich, speziell vielleicht, wenn es um ETFs oder auch Aktien geht, einfach gestärkt wird und möglicherweise wir da noch einiges auffüllen können als Gesellschaft, um eben den Menschen zum Beispiel auch für die Altersvorsorge da eine Perspektive zu geben, die noch besser ist, als sich nur auf den Staat zu verlassen.
Und deswegen bist du da drüber gestolpert und bist hängen geblieben.
Ja, tatsächlich. Ja, also ich habe tatsächlich in so mancher Episode schon reingehört und auch viele durchgehört, obwohl ja einige auch länger sind. Ich finde die Auswahl an Gästen spannend, auch sehr unterschiedliche Gäste. Und das war eigentlich dann auch der Impuls für mich. Ich habe gemerkt, dass es zu dem Thema Venture Capital Investments, also Wagniskapital, bisher noch nicht so viel Inhalte gab. Und dann dachte ich, vielleicht wäre das auch für die Hörer ganz interessant, sich mit diesem Bereich nochmal auseinanderzusetzen, einfach um auch das Bild komplett zu machen, wenn es ums Investments geht.
Ja, ich finde, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema, ist auch sehr vielfältig. Ich hatte, als ich angefangen habe, ganz viel Fintech und Fintech-Gäste. Das war sozusagen der Startschuss, aber danach habe ich mich davon eher weiter entfernt. Aber es ist natürlich ein spannendes Gebiet, da sprechen wir heute auch drüber. Lass uns mal erstmal über APX sprechen, über das Joint Venture. Das ist ja ein Early-Stage-Investor und ein Accelerator. Kannst du mal bitte kurz erklären, was ich mir darunter vorstellen kann?
Ja klar, also vielleicht am einfachsten, indem wir die Begriffe aufbrechen oder aufteilen. Zunächst Investor, das ist wohl jedem Hörer hier bewusst, was das bedeutet. Für uns konkret heißt das, ich fasse es mal zusammen, also wir erwerben Anteile an Unternehmen, wir nennen sie wahrscheinlich heute meistens Startups, und veräußern diese Anteile dann nach mehreren Jahren, wenn diese Anteile idealerweise wertvoller geworden sind. Ja. Und das Ziel, was wir damit verfolgen, liegt auf der Hand. Wir wollen unseren eigenen Investoren, das sind Axel Springer und Porsche, das eingesetzte Kapital idealerweise vervielfacht nach 10, vielleicht 11 oder 12 Jahren zurückzahlen. Und das ist sozusagen ganz grob gesagt das Ziel von unserer Unternehmung. Vielleicht etwas konkreter, um dann noch ein bisschen das Bild zu vervollständigen. Wir investieren typischerweise als Initialinvestment 50.000 Euro, beteiligen uns dafür mit 5% an jedem Startup in unserem Portfolio plus weitere Folgeinvestments in weiteren Finanzierungsrunden. Das Ganze machen wir jetzt seit 2018. Dieses Jahr werden wir 35 Beteiligungen wahrscheinlich eingehen und das läuft für insgesamt 5 Jahre bis Ende 2022, anschließend 5 Jahre Desinvestmentphase, da sprach ich eingangs drüber, also irgendwann müssen die Anteile wieder verkauft werden, sodass wir insgesamt nach 10 Jahren mehr oder weniger abrechnen können und dann hoffentlich eine Vervielfachung unseres eingesetzten Kapitals erzielt haben. Das ist so vielleicht einmal, um grundsätzlich zu erklären, was wir machen.
Das heißt aber auch, das Hauptziel ist es tatsächlich dann, aus dem Geld, was investiert wurde, mehr zu machen.
Korrekt. Also man muss vielleicht dazu noch sagen, wir haben ja 2 Gesellschafter, die eben ja, Unternehmen sind mit spannenden Produkten in unterschiedlichen Bereichen. Diese Investoren haben nicht nur das Ziel, Geld zu verdienen. Also sie legen natürlich auch Geld in Startups und in größere Unternehmen an, die direkt zu der strategischen Entwicklung der Unternehmen Porsche und Axel Springer passen. Mhm. In unserem Fall ist es allerdings dezidiert so, dass sie sagen, im Frühphasenbereich möchten wir komplett breit gehen. Also wir gehen überhaupt nicht davon aus, dass diese Assets, an denen wir uns beteiligen, in der nächsten Zeit für uns strategisch fürs Kerngeschäft relevant werden, sondern im Gegenteil, wir wissen nicht, was die Zukunft konkret bringen wird. Die Technologie entwickelt sich so schnell weiter. Wir wollen einfach ein Radar haben und wollen letztlich ein großes Portfolio mit aufbauen, was aber incentiviert sein muss durch den Financial Return. Also das ist immer als Hauptziel dahinter. Und ich glaube, in diesen Jahren, und das sehen wir jetzt auch schon in den ersten 2,5 Jahren, können wir den beiden Investoren auch noch deutlich mehr geben als eine Aussicht auf Financial Return, weil zum Beispiel eben unsere Portfoliounternehmen teilweise mit den beiden Investoren kooperieren können. Über Pilotprojekte, einige Startups in unserem Portfolio haben das schon erfolgreich gemacht. Ab und zu kommen auch Kollegen von Axel Springer und Porsche zu uns. Also wir haben da ein sehr breites Netzwerk, wo wir das eben in beide Richtungen sehr versuchen, fruchtbar zu gestalten, einen guten Austausch haben. Und das geht bei uns gut, weil wir einfach auch eine Masse an Gründern um uns herum haben und aufbauen.
Und dieser feste Zeitraum von den 10 Jahren, also 5 Jahre investieren, 5 Jahre deinvestieren, der ist immer fest bei solchen Investoren, oder?
Ja, üblicherweise. Also die typische Dauer eines solchen Fondskonstrukts sind eben 10 Jahre. Das hat sich irgendwann mal so etabliert, logischerweise aus den USA kommend, dass das ein erforderlicher Zeitraum ist, den man braucht, um so ein Portfolio zu entwickeln. Also wenn man das Ganze kürzer machen würde, dann läuft man Gefahr, dass man letztlich schon abrechnen müsste, bevor eigentlich die Werte realisiert sind, also die Verkäufe ausgeführt sind. Heutzutage in der Realität, also das ist auch ein Trend der letzten Jahre, kommt es oftmals zu den sogenannten Exits, also den Momenten, in denen dann das Geld letztlich entsteht, also der Verkauf entsteht, kommt es deutlich später. Also während vor vielleicht 10, 20, 30 Jahren zum Beispiel der Börsengang als eine Möglichkeit des Exits vielleicht schon nach 5 Jahren möglich war oder sogar schon früher, ist es heute so, das ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch gerade in den USA, dass die Unternehmen länger private bleiben, sagt man so schön, und es deswegen zu keinem Exit kommt. Und das ist also eine Tendenz, die eher dazu führt, dass die Laufzeit von solchen Fonds mindestens 10 Jahre, zum Teil dann sogar noch verlängert wird.
Jetzt ist es ja so, in Deutschland ist ja nicht unbedingt als Gründerland bekannt. Das hat sich aber in den letzten Jahren so ein bisschen geändert, spätestens seit dem Start von Die Höhle der Löwen. Da entwickelt sich auch die Gründerszene in Deutschland ein ganzes Stück weiter. Macht sich das bei euch auch bemerkbar?
Also grundsätzlich gebe ich dir recht, dass das Thema in der Öffentlichkeit präsenter ist. Also das Thema Unternehmertum auch in Richtung Startups und neue Technologien. Ich glaube, Deutschland muss sich ja grundsätzlich nicht verstecken. Wir haben also in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten wahnsinniges Unternehmertum in vielen verschiedenen Industrien eben aufgebaut. Und die Digitalindustrie hing zwar stark zurück, also die Zahlen sind da wirklich Wahnsinn, was also die Amerikaner, aber natürlich auch mittlerweile die Chinesen und einige andere uns da voraus sind. Das wird ja auch oftmals in der Presse so besprochen, das stimmt. Dennoch, wir sehen ganz klar, dass es hier eine positive Entwicklung gibt. Also dass letztlich, das kann man glaube ich ganz gut messen, indem man sich die Höhe der Finanzierung jedes Jahr ansieht. Und tatsächlich ist es so, zum Beispiel letztes Jahr, da wurden glaube ich knapp 6 Milliarden US-Dollar von deutschen Startups eingesammelt. Das heißt, das ist ein Trend, das sind, glaube ich, fast 50% mehr als das Jahr davor. Also da geht es jedenfalls nach oben. Und das finden wir auch in unserem Umfeld wieder. Also es sind immer mehr Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, immer mehr Menschen, die gründen. Ich glaube, zum Teil ist es so, auch auf der Gründerseite, dass einfach heutzutage das viel akzeptierter ist, wenn man eben sich austestet. Viele von den Unternehmen scheitern ja auch. Das ist viel akzeptierter als noch vor 5 oder vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren, wo eben vielleicht die Karriere im Konzern oder bei etablierten Unternehmen einfach viel naheliegender war. Und das ändert sich. Das finden wir natürlich gut.
Ja, dann lass uns mal konkret über Venture Capital sprechen. Welche unterschiedlichen Typen von Venture Capital gibt es denn? Fonds hast du eben schon angesprochen, aber es gibt ja darüber hinaus auch noch weitere, ne?
Genau, also vielleicht, um da noch einzusteigen, vorweg Risikokapital, also Venture Capital ist einfach eine Asset-Klasse wie verschiedene andere, Teil des Private Equity. Und man muss vielleicht eins schon mal festhalten, auch wenn ich natürlich heute hier mit dir über Venture Capital spreche, es gibt viele wunderbare Geschäftsmodelle, die auch ohne Venture Capital funktionieren, zum Beispiel, weil sie aus dem Cashflow von Tag 1 an wachsen können oder auch ein Bankdarlehen bekommen können und so weiter. Das Besondere an dieser Asset-Klasse ist eben, dass bestimmte Startups oder junge Unternehmen nur über diese Geldquelle wachsen können. Und das liegt daran, dass sie eben hochriskant sind. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Hintergrund, den man hier haben muss, um zu verstehen, wie dann auch das Risiko aussieht auf der einen Seite, aber auch die Chancen für Investoren. Und um vielleicht noch eins dazu zu sagen, in den USA hat das Thema eine sehr lange Tradition. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal guckt, die 5 größten börsennotierten Unternehmen der USA sind ja alle Venture-backed. Also Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Facebook. Also das ist schon ziemlich beeindruckend, dass eben alle aus diesem Umfeld kamen. Und vielleicht noch eine weitere Zahl dazu, die ich auch vor einigen Wochen gefunden habe. Es gibt eine ganz spannende Studie von der Stanford University, die hat US-amerikanische Unternehmen betrachtet, die gegründet wurden zwischen 1974 und 2013. Mhm. Und da kam heraus, 42% aller gelisteten Unternehmen sind mit Wagniskapital finanziert worden. Mhm. Sie repräsentieren 63% der gesamten Marktkapitalisierung. Das ist, finde ich, eine Wahnsinnszahl. Auf sie entfallen 35% aller Jobs und vielleicht noch als i-Tüpfelchen 85% aller Forschungs- und Entwicklungsausgaben. Das heißt also, diese Asset-Klasse an sich hat in USA vor allen Dingen, aber zunehmend natürlich auch in Deutschland und in anderen Ländern einfach ein großes Gewicht bekommen. Obwohl zum Beispiel in den USA weniger als 0,5% diese VC-Investments am BIP ausmachen. Also es ist, der Impact, würde man auf Englisch sagen, ist einfach sehr, sehr groß.
Aber du hast ja eben schon gesagt, das ist vor allem im amerikanischen Bereich der Fall. Hier in Deutschland ist es noch überschaubar, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Vielleicht aber da eine Betrachtung aus dem Ökosystem heraus. Man muss sich das so vorstellen, wenn erfolgreiche Unternehmen entstehen und groß werden, es gibt jetzt ja, glaube ich, mittlerweile 9 oder 10 sogenannte Unicorns, also Startups, die über 1 Milliarde Bewertung haben, N26, Auto1, Get Your Guide, einige weitere, Flixbus und so weiter. Wenn diese Unternehmen irgendwann so groß und erfolgreich geworden sind, zum Teil dann an die Börse gehen, und dann Mitarbeiter, die ersten 50, die ersten 100 und auch weitere über ihre Anteile, die sie hatten, eben einen gewissen Wohlstand erreichen, dann prägt das ein Ökosystem. Also es sind nicht nur die Gründer, sondern auch die ersten Mitarbeiter, die dann selbst Geld in der Hand haben. Und natürlich sind es oftmals Leute, die eben unternehmerisch denken und dann auch wieder entweder selbst als Investoren, als Business Angels auftreten oder eben eigene Fonds gründen. Und dieser Zyklus, der dadurch entsteht, der ist in den USA und in anderen Ländern dieser Welt einfach schon seit langem eben in der Entwicklung und also seit Jahrzehnten, während er in Deutschland durch das sozusagen Dotcom-Zeit und Internetzeit, Entstehen des Internets, eben dann natürlich auch mit Menschen wie Oliver Samba und Rocket Internet eben gestartet wurde. Und dadurch kamen erfolgreiche Firmen, die dann wiederum ihre Gründer und auch Mitarbeiter reich gemacht haben. Dadurch gab es wieder eine neue Welle von Finanzgebern und Investoren. Und das sozusagen ist die Weiterentwicklung dieser Szene, die also immer mehr Attraktion dadurch auch gewinnt für neue Investoren.
Jetzt war ja meine ursprüngliche Frage, welche unterschiedlichen Arten es gibt. Ich glaube, da sind wir ein bisschen von abgekommen. Fonds hattest du jetzt eben schon erwähnt. Was gibt's noch?
Genau, also neben den Fonds, die sicherlich wichtig sind, gerade in den späteren Phasen haben wir Corporate Venture Capital Fonds, das sind also letztlich Venture Capital Fonds, die ein strategisches Interesse verfolgen und nicht nur ein finanzielles. Mhm. Das gibt es von vielen großen Unternehmen. Dann haben wir einige staatliche Fonds, zum Beispiel hier in Berlin IBB, die auch investieren. Mhm. Dann haben wir Family Offices, das sind also Investoren, die für wohlhabende Familien investieren. Und dann haben wir für uns und unsere Startups sehr wichtig auch noch die Business Angels. Das sind also private Investoren, die sag ich mal, ab 10.000, 15.000 Euro pro Startup investieren und die eben auch durch finanzielle Rendite, aber eben auch durch Leidenschaft oftmals getrieben sind.
Und da ist dann auch eine große Bandbreite an Investoren dabei, ne?
Genau, also das kann man gar nicht über einen Kamm scheren, diese Gruppe, muss man sagen. Also das reicht eben von dem Profi-Investor, der das wirklich jetzt mit Hunderten von Startups gemacht hat, zu jemanden, der halt gerade gestartet ist und der das vielleicht sich das zusammengespart hat, weil er einen Freund unterstützen möchte und jetzt 12.000 Euro investiert, bis hin zu einigen Stars, die das gemacht haben. Also das ist ein ganz, ganz breites Feld und da gibt es natürlich auch gute und schlechtere. Da kann man also natürlich differenzieren, ein paar Punkte, die da, glaube ich, wichtig sind, auch aus Gründersicht, worauf man achten sollte, kann man aber schwer über einen Kamm scheren.
Ja, gestern gab es das als Thema bei Galileo, habe ich zufällig gesehen. Da haben sie nämlich auch so einen Startup-Investor begleitet, der damit sehr viel Geld verdient hat über die vielen Jahre. Aber das ist natürlich dann auch ein Geschäft, was nicht ganz so einfach ist, das muss man wirklich sagen.
Ja, also das muss man, glaube ich, grundsätzlich bei dieser Asset-Klasse dazu sagen, dass eben die Chance, dass man das eingesetzte Kapital verliert, ist sicherlich größer als 50%, also einen Totalverlust erleidet. Und es gibt aber eben die Möglichkeit, wenn man wirklich einer der ersten Investoren war, dann möglicherweise auch 10, 15 oder idealerweise sogar 20.000 Euro genügen können, um hinterher also nicht nur 5-mal dieses Kapital und nicht nur 10-mal, nicht nur 100-mal, sondern vielleicht 500 oder 1.000-mal wieder zurückzubekommen. Mhm. Und das ist natürlich eben die Ausprägung. Ich glaube, es ist auch ein Thema, was dich immer wieder beschäftigt und auch eben die Hörer hier sozusagen. Es gibt diese Riesenchance, die man da theoretisch hat, muss durch ein sehr, sehr großes Risiko auch ausgeglichen werden. Sonst würde das irgendwie nicht in der Balance liegen. Und so ist es hier, wenn es um Business Angel Investments geht, sicherlich auch.
Was ich da ganz hilfreich fand, das Hörbuch über Elon Musk, ich weiß nicht, ob du es gehört oder gelesen hast, das fand ich zum Beispiel mega interessant, weil er ja ständig dabei war, bei Venture Capital Funds neues Geld zu holen, weil die immer kurz vor der Pleite waren mit Tesla. Und diese Geschichte ist einfach völlig skurril. Und ich glaube, Sequoia war einer der Investoren und da musste er immer wieder hin. Und das hat auch nicht immer geklappt, dass er da Kapital bekommen hat.
Genau, also das ist das, worüber wir eingangs schon mal sprachen. Es ist nicht per se wunderschön, Venture Capital einzusammeln. Es ist eben für einige Geschäftsmodelle unerlässlich. Mhm. Und man muss dann da durch. Als Gründer musst du dieses Fundraising erfolgreich gestalten können. Das ist teilweise dann ein Vollzeitjob. Also in den ersten Phasen jedenfalls probiert man, dass man mit dem Geld, was man in einer Finanzierungsrunde einsammelt, zumindest bis zu 18 Monate, also in der Seed-Runde, Series A, das ist etwas nach uns, wenn man dann Geld einsammelt, dann versucht man damit idealerweise 18 Monate in Anführungsstrichen Ruhe zu haben. Mhm. Denn ansonsten kommt man aus dem Geldeinsammeln nicht mehr raus. Und das ist natürlich auch nervenaufreibend, weil daran dann ja nicht am Anfang sind nur die Gründer, aber dann bald auch einige Mitarbeiter hängen. Und das nehmen natürlich gute Gründer auch ernst. Und das ist, also da haben wir auch schon viel gesehen, ne, dass dann eine Finanzierungsrunde platzt, wenn Entwicklungen jetzt auch wie Corona gekommen sind. Also das ist ein zum Teil auch sehr, sehr nervenaufreibendes Unterfangen.
Wie wichtig sind denn die erwähnten Business Angels und deren Erfahrungen für Startups?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass man aus Gründersicht da differenziert. Klar, man möchte einerseits den Cash haben, um das vielleicht auch nochmal zu sagen. Das ist eben eine zweiseitige Angelegenheit mit den Business Angels. Zum einen investieren sie eben Geld, zum anderen bieten sie Know-how, mhm, und das zum Beispiel auf eine bestimmte Industrieexpertise. Also ein Beispiel wäre ein erfolgreicher Unternehmer, der vielleicht sein Unternehmen jetzt verkauft hat und der jetzt sagt, ich möchte jungen Gründern nochmal helfen. Ich gebe denen einerseits Geld, dem Unternehmen. Zweitens kann ich denen aber auch den einen oder anderen Kontakt machen oder denen helfen, weiß ich nicht, bei der Go-to-Market-Strategy oder bei anderen, beim Finanzierungsplan, also bei einigen Themen, die diese Gründer vielleicht dann zum ersten Mal bewältigen müssen und wo eben der Experte dann helfen kann. Und in so einem Fall ist das natürlich sehr vorteilhaft, so einen Angel zu haben, wenn man den gut nutzen kann. Es gibt da, glaube ich, auch eine Studie zu, ich habe es mal gelesen, dass, das war jetzt wieder USA, dass die Chancen für mich als Gründer und für mein Startup die ersten 4 Jahre zu überleben, um 20-25% steigen, wenn ein Business Angel an Bord ist. Das ist natürlich jetzt sehr generell, aber man sieht daran, wenn es gut gemacht ist und wenn man sich den richtigen Angel aussucht als Gründer, dann kann das durchaus sehr helfen, um einfach stabiler durch die ersten Jahre durchzukommen.
Wenn wir uns jetzt mal den Prozess bei euch angucken, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und Venture Capital brauche, was sind denn so die einzelnen Schritte, die ein Startup bei euch machen muss?
Aus Gründersicht ist es so, ich starte und überlege, wer könnte mein erster Investor sein, weil ich gemerkt habe, ich brauche Venture Capital. Dann wird man im häufigsten Fall auf uns aufmerksam durch das persönliche Netzwerk. Mhm. Natürlich haben wir auch andere Kanäle, also wir tauchen auch in der Öffentlichkeit ab und zu auf und machen auch Veranstaltungen, momentan viel digital. Aber grundsätzlich werde ich aufmerksam in den meisten Fällen, weil ich jemanden kenne, der vielleicht jemanden kennt oder der auch schon selbst ein Unternehmen hat, was bei uns im Portfolio sich befindet. Grundsätzlich geht es hier um Gründer aus ganz Europa, teilweise Israel. Das ist so unser geografischer Fokus. Wenn wir uns dann den nächsten Schritt angucken, dann versuchen wir, weil wir eben sehr, sehr viele Investments pro Jahr machen und sehr, sehr frühphasig investieren, möglichst gebündelt und systematisch Informationen zu sammeln über ein Startup. Das heißt also, wenn es um den Beginn der Auswahl geht, die dann ja über 6 oder 7 Stufen momentan bei uns hat, dann fangen wir damit an, einige grundlegende Informationen online abzufragen. Also zum Beispiel zu den Gründern, wie viele Gründer sind das, was haben die vorher gemacht, was sind deren Hintergründe, welche Rollen bekleiden sie in dem Unternehmen, wie sieht der Cap Table aus, das ist ein Begriff, der meint letztlich die Struktur in der Gesellschaft, also wer hält wie viele Anteile. Dann fragen wir natürlich einige Themen ab zu der Idee oder zu dem Produkt, zum Businessmodell, zu weiteren Themen und Dimensionen, wir wollen ein Pitch-Deck sehen und so weiter. In der nächsten Phase gehen wir dann auf einige Punkte nochmal mit Rückfragen ein und dann folgen letztlich die ersten, meistens dann virtuellen Video-Sessions, wo wir allerdings eins auch anders machen, vielleicht zu dem, was sich der andere Hörer hier vorstellt. wir gehen nie in die Pitch-Situation, die man vielleicht aus dem Fernsehen kennt. Also dieses, wir sitzen an einem Tisch, der Gründer steht vor uns und wir sind da jetzt die Großen, die da irgendwie den Daumen heben oder denken, sowas gibt's bei uns nicht, sondern wir machen das letztlich auf Augenhöhe, wo wir in ein Gespräch gehen. Der Gründer muss sich ja auch für uns am Ende entscheiden. Die besten Gründer haben ja mehrere Möglichkeiten, ihr Geld zu kriegen. Also Geld ist dann wirklich nur in Anführungsstrichen Commodity. Wir sind deswegen auch da sehr darauf fokussiert, dass wir auf Augenhöhe uns unterhalten und zum Beispiel in dieser Auswahlphase dann nicht einfach den Pitch ablaufen lassen vom Gründer, der da sowieso, den hat er schon 100-mal gemacht, da kann er jede Frage bis zur dritten Rückfrage natürlich perfekt beantworten, weil er das so oft gemacht hat, sondern was uns dann interessiert ist zum Beispiel, wie hat das Gründerteam in den letzten 6 Monaten oder in den letzten 9 Monaten, in der ersten Zeit dieses Unternehmens, wie haben die dort, wenn sie auf Probleme gestoßen sind, reagiert? Wie haben sie sich abgestimmt? Wie haben sie, wir nennen das pivotiert, also wie haben sie ihr Produkt oder das Produkt, was sie bauen wollen, verändert, um eben dieser Validierung durch den Kunden, je nachdem wer der Kunde ist, kann Unternehmen sein, können Privatleute sein, also B2B, B2C, näher zu kommen. Und das sind Sachen, die wir uns angucken, um die Dynamik zu verstehen. Also ganz, ganz viel geht es hier ums Team vor allen Dingen, um die Dynamik. Also das sieht man immer wieder, dass ein starkes Team auch in der Lage ist, eine Idee, die vielleicht ganz gut war, aber noch nicht den Durchbruch schaffen kann, wenn sie das merken nach 3 oder 6 oder auch 12 Monaten, dann noch umzuschwenken und dann einfach ein anderes Modell zu verfolgen. Das sehen wir immer wieder und deswegen ist das Team im Prinzip brutal wichtig und zentral hier. Mhm. Dann ist, wenn wir ausgewählt haben, weil du gefragt hast, wie der Prozess dann aussieht, kommt dann eben die Phase, wo wir das Investment closen, also letztlich auf einem standardisierten Vertrag, den wir haben, der auch Industriestandard sein muss, übrigens nochmal wichtig, also dass jeder kennt jeden in der Szene, da bringt es nichts, irgendwelche kruden Verträge vorzulegen, ist auch nicht unser Stil, sondern das sind letztlich Standardbedingungen. Es gibt so 10, 15 wesentliche Deal-Terms in solchen Investmentverträgen, wo man eben sich daran entlanghangelt, die also standardisiert sind bei uns. Und dann geht es in die nächste Phase nach dem Investment, dass die Gründer sehr eng mit uns zusammenarbeiten. Und das ist, glaube ich, auch nochmal der Unterschied. Du hattest am Anfang danach gefragt, wir sind Investor, wir sind Accelerator, was heißt das genau? Das ist vielleicht hier nochmal wichtig zu erklären. Was wir dann anbieten, wir sind insgesamt 14 oder 15 Kollegen, an der Stelle, wir versuchen den Gründern in einer ja letztlich mehrmonatigen Phase, den Gründerinnen und Gründern letztlich bei der Arbeit an den sogenannten Investor Readiness Dimensions zu helfen. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was soll das sein, die Investor Readiness Dimensions? Es ist ja so, wie schon eingangs beschrieben, dieses Unternehmen braucht weiteres Kapital und muss dafür eben auf bestimmten Dimensionen, sei es zum Beispiel auf der Dimension, wie wird aus einer Vision ein Produkt oder ein etwas Konkretes, was ich verkaufen kann? Wie ist die Go-to-Market-Strategie? Wie ist das Team aufgestellt? Auf all diesen Dimensionen muss ein Startup gewisse Traktion zeigen, also letztlich bestimmte Antworten geben können auf Fragen von weiteren Investoren. Und das ist das, was wir in diesen ersten Monaten sehr, sehr eng mit den Gründern zusammen erarbeiten, damit sie eben in der Lage sind, die nächste Finanzierungsrunde zu erreichen, die dann, wie ich das schon eingangs vielleicht schon sagte, also 400, 500, 600.000 zum Teil über 1 Million Euro sein können. Und darauf bereiten wir sie vor. Und da sind natürlich die Teams extrem unterschiedlich. Manche sind technisch total stark, andere sind eben vielleicht, was den Business-Teil angeht, extrem stark. Und jeder braucht da eigentlich was anderes. Und das ist eigentlich was wir uns auf die Fahnen schreiben, dass wir jedem sehr individuell helfen. Also wir sind keine, sagen wir mal, Start-up-Schule, wir haben keine sozusagen Workshops, die für jeden gleich sind, sondern was wir machen, sind sehr, sehr individuelles Coaching, Sparring und eine Verbindung mit wesentlichen Menschen in unserem Netzwerk, um dann eben bestimmtes Wissen weiterzugeben und dann natürlich auch Investoren vorzustellen, Intros zu Kunden zu machen, ersten Kunden, Pilotkunden, Unternehmen hier in diesem Fall oft. Und dann beginnt letztlich die Portfolioarbeit. Also wenn dann der nächste Investor dazugekommen ist, dann sind wir ja Teil der Gesellschaft, indem wir eine Gesellschafterstellung da haben. Und dann arbeiten wir mit den anderen Gesellschaftern und auch den Gründern vor allen Dingen natürlich daran, dass dieses Unternehmen in den nächsten Jahren an Wert gewinnt, damit wir irgendwann unseren Anteil verkaufen können und Geld verdienen.
Aber das heißt, ihr gebt den Startups dann ein bisschen Geld, im Umkehrschluss bekommt ihr dann Anteile. Das ist ja auch immer ein fester Prozentsatz. Und darüber hinaus dann eben noch die ganzen Hilfestellungen.
Genau so ist es. Und das ist auch das, was uns letztlich unterscheidet von Business Angels, die das ja zumindest oftmals nicht professionell oder und auch nicht vor allen Dingen nicht institutionalisiert machen, sondern letztlich auf der Seite machen, also neben anderen Tätigkeiten. Es ist keine Vollzeitrolle. Bei uns ist es eben ein voller Fokus auf diese Portfoliounternehmen. Und was uns eben vielleicht von Späterphasing-Investoren, also den Venture Capital Fonds, unterscheidet, ist, dass wir extrem, man würde auf Englisch wieder sagen, hands-on sind. Das heißt also, die Gründer sind sogar bei uns. Wir haben einen Raum, momentan in Corona-Zeit ist es nicht so einfach, aber grundsätzlich, wenn man es jetzt eben virtuell, grundsätzlich haben die auch Arbeitsplätze bei uns. Die Teams sind ja am Anfang so 2 bis 4 Leute. Mhm. Und da sitzen wir wirklich mit denen zusammen und erarbeiten das, was ich gerade erwähnte, in dieser sehr intensiven Zeit der ersten Monate. Und ich glaube, vielleicht, um das auch nochmal zu verdeutlichen, wenn man 35 Investments macht wie wir, dann erkennst du über Jahre natürlich gewisse Patterns und du siehst bestimmte Gründer, die an Themen verzweifeln oder vor Themen stehen, die schon ein Team vielleicht letztes Jahr hatte. Und da können wir, weil wir das vielleicht jetzt 30, 40, 50, vielleicht auch 100 Mal in bestimmten Abwandlungen gesehen haben, möglicherweise einen Tipp geben, der dann auch hilft. Und das ist das, wodurch wir uns auszeichnen, versus einem Investor, der vielleicht 3 oder 5 oder 8 Investments pro Jahr macht.
Sind das denn Unternehmen rein aus der Tech-Branche oder ist das eher branchenübergreifend bei euch?
Das ist tatsächlich fokussiert auf digitale Geschäftsmodelle. Also das sind tatsächlich, insofern Tech-Branche trifft es, aber dennoch sind sie auch branchenübergreifend. Also branchenübergreifend im Sinne von unterschiedliche Industrien, wenn man so will, oder Branchen. Oftmals sind da die Übergänge natürlich fließend, was das jetzt wirklich ist. Wie definiert sich eine neue Branche heraus? Aber einfache Antwort, ja. Wir sind total industrieagnostisch. Das heißt, wir haben also alles von einer Consumer-App bei uns im Portfolio Dogo, die zum Beispiel dir hilft, deinen Hund auszubilden, über einen Order-to-Cash-Management-System, also ein B2B-Produkt, was CFOs von Unternehmen nutzen können, Nitrobox, über ein digitales Leadership-Coaching, Sharpist bei uns im Portfolio, über eine App, wo Amateurfußballer ihre Skills verbessern können. Also da gibt's wirklich die ganze Bandbreite und das ist eben vielleicht auch nochmal wichtiges Stichwort, Diversifikation ist auch für uns extrem wichtig. Wichtig ist halt bei allen, die müssen digital sein, die müssen skalierbar sein, das ist besonders wichtig, damit eben auch die Unternehmen einen großen Markt bespielen können und wertvoll werden können. Und es geht quer durch die Bank B2B und B2C, also Unternehmenskunden und Startups, die auch auf quasi Consumerkunden abzielen, wobei momentan 70% unseres Portfolios B2B sind. Also das ist in etwas unausgewogen, aber was ist ein grundsätzlicher Trend gerade in der Branche.
Der Vorläufer von APX war ja Axel Springer Plug and Play. Das war ja auch eine 10-Jahres-Phase, die, glaube ich, 2017 geendet ist oder 2016.
Tatsächlich ist sie noch, das läuft noch. Also die sind Ende 2012 an den Start gegangen. Das heißt, es hat noch einige Jahre vor sich, ich glaube 1,5 oder 2 Jahre.
Das ist aber das De-Investment jetzt, ne?
Genau, die sind in der Disinvestment-Phase und in dieser Zeit werden eben jetzt noch einige Finanzierungsrunden gerade tatsächlich erfolgreich begleitet. Ich bin nicht Teil dieses Teams, aber das läuft weiter und wie du schon sagtest, da sind auch noch einige wichtige Firmen im Portfolio wie N26, die sehr erfolgreich sind.
Ja. Genau. Ja, du sprichst es gerade an. N26 ist ja ein echtes Einhorn mit einem sehr hohen Wert. Aber solche Firmen aus den Accelerator-Programmen sind aber sehr selten. Wie hoch ist denn bei euch die Erfolgsquote momentan?
Ja, also es ist, muss man ganz offen sagen, total schwer zu sagen. Wir sind ja jetzt gerade am Ende von Jahr 3 und wie ich gerade ja schon mit dir besprochen hatte, also nach 10 Jahren wird abgerechnet. Das heißt, selbst wenn Unternehmen jetzt erfolgversprechende Series A-Runden zum Beispiel, also Finanzierungsrunden, die nach uns kommen, aufgenommen haben und momentan viele Kunden gewinnen und ein explosives Wachstum aufweisen, heißt das noch lange nicht, dass wir damit ein neues, um das bei dem Beispiel zu bleiben, N26 haben. Also ich bin da auch in gewisser Weise ein bisschen demütig. Wir versuchen, die beste Arbeit an allen Fronten zu machen und den Unternehmen zu helfen, natürlich auch smart auszuwählen, gute Folgeinvestoren zu finden. Aber letztlich ist da auch die Zeit unser Freund. Also wir können heute das seriös nicht bewerten. Was man allerdings sagen kann, um das Beispiel nochmal zu bringen, also bei einem Investmentportfolio von über 100 Firmen, also 102 waren es bei Axel Springer Plug and Play, eins davon N26, genügt ein solches, ein einziges Unternehmen wie N26 theoretisch in diesem Portfolio, um einen sehr, sehr schönen finanziellen Return zu erhalten. In diesem Fall, ich glaube, das ist sogar noch recht konservativ gerechnet, rechnen die Investoren mit über 5x, also der Verfünffachung des eingesetzten Kapitals. Und dabei muss man eben berücksichtigen, dass viele aus dem Portfolio natürlich auch mittlerweile abgeschrieben sind, viele Startups. Ne? Also ja. Das ist was man einfach grundsätzlich verstehen muss, gilt auch für die Venture Capital Fonds. Bei denen ist es, sagt man immer so, bei zehn Investments ist wahrscheinlich über die Hälfte ist abzuschreiben, also bringt gar nichts zurück. Dann gibt es vielleicht nochmal ein, zwei, die das wieder zurückspielen, was ich eingesetzt hatte an Geld. Und dann gibt es idealerweise, und das ist wichtig für den Return von dem gesamten Fonds, eben ein, vielleicht sogar zwei Overperformer, und die müssen dann aber auch wirklich so stark sein, dass es hinterher ein Erfolg wird. Und ich glaube, der Branchendurchschnitt, ich habe gerade mal 5x gesagt, ist weit, der Branchendurchschnitt ist weit, weit, weit darunter. Also da ist nicht alles Gold, was glänzt, und wie wir gerade sagten, erst nach 10 Jahren wird abgerechnet. Also viele Investoren haben möglicherweise erfolgreich Geld eingesammelt, können aber am Ende gar nicht den finanziellen Return geben. Also das muss man auch realistisch sehen. Wir fühlen uns auf einem guten Weg, aber das wird die Zukunft zeigen, wie erfolgreich wir dabei sind.
Ja, du hast es gerade angesprochen. Also du brauchst eigentlich dann drei Dinge, wenn du da investieren willst. Das eine ist Zeit, das nächste ist Geld. Der dritte Punkt, das ist dann tatsächlich die Diversifikation, aber die kannst du natürlich nur machen, wenn du entsprechend viel Geld hast.
Korrekt. Also vielleicht muss man noch dazu sagen, zu den Ticketgrößen, also der Mindestinvestmentsumme hier, das geht, ist wirklich möglich, auch mit Kleinstbeträgen. Es gibt ja sogar auch Plattformen da im Internet, mit denen man das verfolgen kann. Man kann allerdings auch als Business Angel, gerade wenn man sich vielleicht mit einigen anderen Interessierten zusammentut, über einen sogenannten Angel Pool mit Summen vielleicht von 10.000 Euro starten. Und der Staat hat da sogar ein Förderprogramm, Invest heißt dieses Programm, von der Bundesoberbehörde, der BAFA, die dann sogar 20% noch bezuschusst. Und so könnte der Einstieg also auch gelingen, wenn man allerdings, das muss man sich wie gesagt klar machen, wenn man dann sagt, ich mache nur ein Investment, ist das einfach höchst riskant, also das zu machen, um da zu erwarten, ich werde jetzt irgendwie der neue Investor von dem neuen Unicorn, was wir in 10 Jahren sehen, ist einfach sehr, sehr, sehr unrealistisch und unwahrscheinlich.
Ja, du hast es jetzt eben schon angesprochen. Also auch als Privatanleger kann man ja über Plattformen wie Seedmatch oder Companisto investieren. Da braucht man aber dann auch, ich glaube, einige 100 € für ein Projekt. Das heißt, da kann ich als Privatanleger schon gar nicht genug streuen. Da brauche ich dann wirklich das nötige Kleingeld. Wenn ich das nicht mache, sondern das nur ausprobiere, dann bleibt am Ende in 99% der Fälle immer eine Minusrendite. Weil wenn man da sieht, wie viele Projekte da ausfallen, ist es schon krass. Aber für einen Accelerator lohnt sich das auch, wenn kein Einhorn dabei ist, oder?
Ja, dann ist allerdings die Konsequenz, dass natürlich andere Unternehmen, also mehrere andere Unternehmen, sich so gut entwickelt haben müssen, die dann sind dann vielleicht keine Milliarde wert, aber werden vielleicht für 300, für 500 oder für 700 Millionen Euro an ein großes Unternehmen verkauft. Das ist natürlich auch möglich. Also klar kann man darüber auch den Return herstellen. Die typische Performance wäre eben, dass man viele, viele, viele Ausfälle hat und dann aber hoffentlich ein, vielleicht zwei sogenannte Home Runs im Portfolio hat. Vielleicht noch ein Satz zu deinem Punkt zu den Plattformen. Ja. Das ist für mich persönlich auch nicht attraktiv. Ich würde das nur angehen als Business Angel, wenn ich wirklich konkreten, engen Kontakt zu den Gründern aufbauen kann. Vielleicht, weil ich die schon länger kenne, vielleicht, weil ich die dadurch schon gut einschätzen kann, dass es auch ein Team ist, was nicht nach einem halben Jahr auseinanderfällt. Das ist ja so höchst riskant, weil diese Leute ja mit etwas starten und wenn das nicht super in dem Team abgestimmt ist und die alle an einem Strang ziehen, dann ist es ja auch oft der Fall, dass dann das Team auseinanderbricht. Also dann ist das Geld auch sofort weg. Also das heißt, das Risiko ist da so hoch, dass ich das nur machen würde nach einer gewissen Einarbeitungszeit, nach einer gewissen, auch indem ich die Gründer kennengelernt habe, in denen ich mich gut vernetzt hatte, möglicherweise mit anderen Angels, die auch erfahren sind, zusammengetan haben. Also da gibt es so einige, ich sag mal, Best Practices oder Hilfestellungen, da gibt es auch gute Lektüre, wie man sich in dieses Thema einarbeiten kann, wenn man das gerne möchte. Weil natürlich diese Arbeit mit den Gründern extrem und auch die Beratung von Gründern extrem, für mich zumindest, sehr, sehr, sehr motivierend ist und extrem viel Spaß machen kann.
Hast du da einen Buchtipp?
Tatsächlich, also es gibt einen, schon sehr amerikanischer Stil, muss man dazu sagen, ein großes Werk der letzten Jahre eines amerikanischen Investors. Das Buch ist geschrieben von Jason Calacanis. Das Buch, was er da veröffentlicht hat, lautet Angel, How to Invest in Technology Startups. Und das ist, ich glaube, von 2017. Das ist natürlich die amerikanische und auch sehr glorifizierende Art und Weise heranzugehen. Aber dieser Investor, ich glaube, der war sehr früh an Uber beteiligt. der hat eben ja das professionalisiert, erklärt auch in dem Buch, wie er persönlich vorgeht, wie er in den Gesprächen mit den Gründern vorgeht, wie er sicherstellt, dass er von anderen Investoren auch über interessante Startups informiert wird. Das kann man vielleicht auch so ein bisschen vergleichen hier mit dem Thema Immobilieninvestments, wenn man da vom On-Market-Investor irgendwann zum Off-Market-Investor wird, also letztlich mit Immo-Welt Anzeigen starten muss und dann irgendwann aber vielleicht auch von einem befreundeten Investor einen guten Tipp bekommt oder vielleicht mit investieren kann. Das gibt es eben in dem Bereich Startup-Investing auch.
Ja, das ist ein sehr spannender Punkt, den du eben angesprochen hast, auch mit den Gründern, dass man die dann kennenlernen muss und die Strukturen dahinter verstehen muss. Das kannst du als Privatanleger ja über solche Plattformen gar nicht machen, weil da hast du meistens so ein tolles, buntes Video, was es auf den Punkt bringt, kurzes Interview, das ist aber alles. Und wenn ich mich mit meinem Geld darauf verlassen soll, dann weiß ich nicht, ob das nun wirklich eine gute Entscheidung ist.
Und ich würde sagen, da fehlt auch total der Rückfluss, der nicht Geld ist. Also letztlich die Motivation, eben sich mit diesem Unternehmen es so eng zu begleiten, dass man eben auch mit den Gründern sich trifft und da auch wirklich direkte Hilfestellung geben kann. Das fällt da ja weg und das macht es für mich persönlich auch uninteressant.
Ganz kurz zur Unterbrechung, bevor es weitergeht mit dem Interview mit Henrik Hungerhoff. Kennst du den Podcast Hotel Matze? Das ist, glaube ich, einer der bekanntesten und beliebtesten Podcasts in Deutschland. Und Matze Hieltscher hat ein Buch rausgegeben mit den besten Interviews aus seinem Podcast. Und darin geht es um Weisheiten und Lebenstricks von ziemlich außergewöhnlichen Menschen. Und das ist ein sehr spannendes Buch, wo man eine ganze Menge lernen kann. Und das Buch, Die Schule meines Lebens von Matze Hieltscher, gibt es neben knapp 3000 Sachbüchern bei Blinkist. Und Blinkist präsentiert auch diese Finanzrocker-Podcast-Folge. Und du kannst dir bei Blinkist die Kernaussagen aus den Sachbüchern in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Und es gibt neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien. Das Buch von Matze Hieltscher ist übrigens auch ein Spiegel-Bestseller. Und da kann man auch sehr viele Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende der einzelnen Blinks rausziehen. Und die gibt es auf Deutsch und Englisch und du kannst es beim Spazierengehen hören, beim Sport, nebenbei zu Hause oder eben auch im Bus, wenn du zur Arbeit fährst oder in der Bahn. Und jeden Monat kommen circa 40 15-minütige Blinks dazu. Und für alle, die nach den Blinks tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es auch Hörbücher in voller Länge bei Blinkist. Im Moment gibt es noch die Aktion für meine Hörer auf blinkist.de/finanzrocker. Erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Du kannst alles vorher ausgiebig 7 Tage lang kostenlos testen. Blinkist wird BLINKIST geschrieben. Also nochmal blinkist.de/finanzrocker. Test es doch mal und hör oder lies in Die Schule meines Lebens von Matze Hieltscher rein. Da kann man auch eine ganze Menge Anregungen mitnehmen. Und wir gehen jetzt zurück zum Interview mit Henrik. Auf geht's. Was mir aufgefallen ist, letzte Woche beispielsweise gab es auch eine Headline, dass wieder ein Ex-Fußballer Geld bei einem Startup-Investment verloren hat. Aber generell fällt ja auf, dass viele Fußballer und allgemein reiche Menschen viel mit Startup-Investing machen. Also der Marcel Janssen hat jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal Geld verloren, viel Geld beim Startup-Investment. Das war so ein Fitness-Ding. Philipp Lahm ist ja da auch sehr aktiv. Aber es gibt zum Beispiel auch viele Fußballer, die haben damals in Flixbus investiert und haben viel Geld damit gemacht. Liegt es jetzt allein am großen Vermögen, dass die so erfolgreich sind und da mitmischen? Oder woran liegt's?
Das ist eine spannende Frage. Also man muss vielleicht eins sagen. Aus Gründersicht möchte man einen Business Angel haben, der eben nicht nur Geld gibt, sondern der einem darüber hinaus bei bestimmten Fragestellungen helfen kann, der bestimmte Kontakte vermitteln kann und so weiter. Und da ist sicherlich denkbar, dass eine Person, die grundsätzlich sehr vermögend ist und ein vielleicht besonderes Netzwerk hat, wie jetzt bestimmte Stars, in dem Fall Fußballer, für mich relevant sein können. Also das gibt es natürlich und das macht dann auch aus Gründersicht Sinn. Ich finde, man muss immer die Gründerperspektive einnehmen, um das auch zu bewerten. Ja. Und dennoch, wenn du fragst, naja, wie sind denn bei denen die jeweiligen Erfolgswahrscheinlichkeiten? Gut, ich kann in die Portfolios nicht reingucken, aber du hast völlig recht. Ich habe auch da viele, sagen wir mal, eher negative Geschichten gelesen. Ich glaube, das muss am Ende jeder selbst entscheiden, wie viel der Asset-Allokation hier für diesen Bereich dann übrig sein soll. Mhm. Wenn man andererseits zum Beispiel sieht, dass die großen Endowments, also letztlich die großen Fonds der amerikanischen Universitäten, die ja, wie wir alle wissen, einfach sehr, sehr, sehr wohlhabend sind und über Jahrzehnte, Jahrhunderte zum Teil ja erfolgreich Gelder eingesammelt haben, die müssen das ja auch verwalten und investieren. Und alle haben eine Asset Allocation, die auch Venture Capital beinhaltet. Also das heißt, wenn ich großes Vermögen habe, ist das sicherlich ein Teil. Ich glaube, du und einige andere, ihr seid ja auch im Bereich, um nochmal was ein anderes Beispiel zu bringen, im Peer-to-Peer-Bereich unterwegs, einfach aber nicht mit einem großen Teil eures Vermögens, sondern mit einem kleinen Teil. Und ich glaube, das ist das, wie einige Fußballer auch herangehen. Sicherlich kommt dazu, dass das Thema Startups auch irgendwie ja eine gewisse Attraktivität offenbar hat in der Öffentlichkeit. Andererseits sind es aber auch wirklich teilweise Startups, die gut zu den Interessen von diesen Menschen passen, also zu den Fußballern. Ich finde, das ist dann auch naheliegend. Also dann verstehe ich es, dann ist es einerseits eben die Chance auf einen Return, das ist gleichzeitig eben vielleicht ein kleiner Teil vom Vermögen, und drittens kann ich dort auch mein Wissen, meine Erfahrung, meine Kontakte vielleicht vor allen Dingen als Sportler zur Sportwelt dann nutzen. Also insofern macht das vor dem Hintergrund für mich dann Sinn.
Ja, dieses Startup, wo Marcel Janssen beteiligt war, das war ein Fitnessmode-Startup. Das heißt, das war ja durchaus der Bereich, mit dem er zu tun hat, auch als Sportler. Und die hatten halt das Problem, dass Corona denen komplett das ausbeschert hat.
Eben, und da siehst du wieder, es sind zum Teil externe Faktoren, die dann dazu führen. Das war möglicherweise nicht das Team und keine anderen Themen, sondern es waren wirklich einfach die externen Faktoren, die dann dazu geführt haben, dass der Stecker gezogen werden muss. Also, wie schon gesagt, das ist tatsächlich eine Frage, die sich natürlich dann jeder am Ende selbst beantworten muss. Möchte ich dieses Risiko in dem Bereich eingehen? Ich glaube, dass wenn das eben ein überschaubarer Teil des eigenen Vermögens ist und ich hier auch Werte geben kann, die nicht nur Cash sind, dann ist das eben auch für solche Stars offenbar relevant und manchmal auch wirklich auch für die Gründer sinnvoll.
Ja, du hattest eben P2P angesprochen. Das ist ja vom Risikograd im ähnlichen Bereich. Also wirklich hochriskantes Kapital dann im eigenen Portfolio. Aber ich habe da eben den Vorteil, ich kann mit weniger Geld breiter streuen. Also bei Bondora kannst du ja für 100 Euro schon in 100 Kredite investieren. Davon fallen dann mindestens 50% aus. Trotzdem lohnt sich die Rendite dann bei vielen dann am Ende trotzdem. Aber beim Startup-Investment, da muss ich ja mehr investieren.
Ja, es ist völlig richtig. Also das heißt, wenn ich nur 10.000 Euro auf die nächsten 10 Jahre allokieren kann, dann ist das wahrscheinlich sinnlos, hier zu starten, wenn man wirklich nicht nur lernen möchte, sondern auch Geld verdienen möchte.
Welche Best Practices gibt es denn für Venture Investments?
Ja, das ist natürlich auch eine weite Frage, große Frage. Also natürlich haben wir mittlerweile einige Erfahrungen gesammelt und eben durch unseren Vorgänger Axel Springer Plug and Play, siehe N26, auch einige gute Erfahrungen sammeln können. Das heißt, es ist nicht reine Spekulation. Wenn ich jetzt aber nochmal ganz konkret überlege, wie kann der Business Angel investieren und was sollte man machen, um dort sich möglichst die Chancen zu erhöhen und das möglichst professionell zu betreiben, glaube ich, fängt das an damit, dass man sich klar macht, was ist eigentlich mein Interessengebiet, wo habe ich möglicherweise eine Domain-Expertise, welche Themen sind für mich spannend. Das ist was man kombinieren könnte, auch mit gewisser Lektüre. Also es gibt in dem Bereich natürlich auch viele Leute, die einfach Tickets ablegen, in Anführungsstrichen. Das heißt also mehr oder weniger, wenn sie viel Geld haben, vielleicht einfach so nach dem Bauchgefühl entscheiden. Aber natürlich gibt es bestimmte größere Trends, die unsere Welt bewegen. Und da kann man, glaube ich, viel, viel, viel lesen, wenn einen das interessiert, solche Technologien und überhaupt, was die Entwicklung unserer Gesellschaften angeht. Das heißt also, wenn man das kombiniert, eigene Interessen mit einer gewissen, vielleicht auch Einlesen in bestimmte Themen, ist das, glaube ich, ein guter Startpunkt. Dann weiß man nämlich schon mal, was man alles nicht machen möchte. Wenn man also großes Interesse an der Vernetzung von Industrie oder Produkten in der Industrie hat, dann ist man sicherlich eine andere Art von Investor als derjenige, der an der Hundetrainings-App interessiert ist. So, das ist also das Erste, der vielleicht ein ganz guter Startpunkt. Als Zweites sollte man dann definieren, was ist es denn konkret, was ich neben meinem Geldinvestment hier den Gründern geben kann. Denn das wird danach sehr, sehr spannend und wichtig für die Gründer. Das heißt, ist eine der ersten Fragen, die sie dann auch stellen, zumindest die guten Gründer. Warum möchtest du Teil dieser Reise werden mit uns? Also warum möchtest du hier investieren? Was kannst du uns ansonsten noch liefern? Das sollte man dann selbst also als Investor, als angehender Investor auch definieren. Drittens, was ich definitiv empfehlen würde, wäre am Anfang andere Investoren kennenzulernen. Da gibt es auch einige Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel ein Business Angel Netzwerk Deutschland, sitzt in Essen. Es gibt auch Investoren wie wir, die relativ offene Türen haben, also uns freuen über Interessenten, die sagen, wir möchten einfach mal zu Veranstaltungen kommen, wir möchten mal ein paar Pitches sehen, einfach um da ein bisschen mehr zu lernen und da reinzukommen. Denn wenn man sich mit denen zusammentut, mit erfahrenen Investoren, die vielleicht schon 2-mal, 3-mal, 5-mal investiert haben, dann steigt natürlich auch einfach der Lernerfolg, weil man einfach von denen sich auch ein paar Sachen abgucken kann. Ja, und wenn man das vielleicht erfolgreich hingekriegt hat, Dann geht es darum, letztlich einen Qualitäts-Dealflow aufzubauen. Das heißt also zu gucken, wo finde ich spannende Unternehmen? Also wir glauben zum Beispiel, dass man die bei APX finden kann, aber natürlich gibt es auch ganz spannende Unternehmen, die nicht bei uns im Portfolio sind. Also da gibt es verschiedene Wege, wie man das hinkriegen kann, ob man das im Internet findet, ob man zu bestimmten Veranstaltungen geht, ob man das eben aus wieder über diesen genannten Angel Pool oder andere Investoren hört. Da gibt es verschiedene Wege, aber jedenfalls der Qualitäts-Dealflow ist natürlich wichtig, dass da nicht fast nicht sehe und dann fast schon das Erstbeste nehme. Das soll natürlich auf gar keinen Fall passieren. Und dann muss ich eine Auswahlstrategie definieren. Also wie wir das auch als Investor machen, wir fragen ganz grob gesprochen nach drei Themen. Warum du, also why you, warum bist du jetzt der beste Gründer für dieses Thema? Zweitens, warum ist dieses Thema relevant, also why this? Und das Dritte, ganz wichtig auch, why now? Also warum ist diese Technologie oder dieses Produkt, was du jetzt gerade baust, jetzt gerade zur richtigen Zeit da? Also es gibt da viele Beispiele, wo eben Startups zu früh waren. Die waren 5 Jahre zu früh, es gab noch keinen Markt dafür. Oder es gibt auch welche, die sind natürlich schon zu spät, weil es eben schon viele Wettbewerber gibt. Das heißt also, diese Auswahlstrategie, die ich jetzt gerade schlagwortartig einfach auf Top-Level mal in unserem Fall hier beschrieben habe, die muss man für sich selbst definieren. Und auch da hilft es natürlich, mit jemandem zu sprechen, der schon mal investiert hat oder der sich auch mit Startups schon mal auseinandergesetzt hat. Wer da aber lernen will, hat dann natürlich viele Möglichkeiten, sich auszutoben, weil da gibt es ganz viele Herangehensweisen. Also wie treffe ich mich, welche Fragen stelle ich, lasse ich die Gründer eher sprechen. Da ist zum Beispiel auch unsere Erfahrung, das habe ich vorhin erzählt, diese, dass wir gar nicht pitchen lassen, sondern dass wir wirklich in Eye-Level-Gespräche gehen mit den Gründern, in denen wir wirklich gar nicht so sehr danach fragen, gib uns einen Vortrag, sondern wirklich konkrete Fragen, zum Beispiel nach Veränderungen in der Vergangenheit, nach ganz bestimmten Punkten, wo wir Dynamik vom Team erkennen und andere Themen. Dann sollte man auch, finde ich noch ein wichtiger Punkt, man sollte sich zumindest auch einlesen und die Grundsätze verstehen der Vertragswerke, die dahinter sind. Das ist nicht wahnsinnig viel, aber es ist schon so, dass man den Standard da kennen sollte, bestimmte Klauseln in Verträgen, also verstehen soll, wie zum Beispiel wird ein Gründer incentiviert, auch dann mehrere Jahre in diesem Startup zu bleiben. In Klammern, da gibt es zum Beispiel eine Lösung, dass der eben nicht von Anfang an alle seine Anteile hält, sondern dass erst über die Zeit geschieht. Wie stellt man sicher, dass man, wenn man als Investor dann verkauft in der Zukunft seinen Anteil, dass man dort auch eben nicht zurückstehen muss, sondern dass man dann auch wirklich das Geld dafür kriegt. Also da gibt es einige Klauseln, die das sicherstellen in den Verträgen. Das sind aber nicht 100 und das sind wahrscheinlich auch nicht 50, sondern das sind halt so 10, 15 wesentliche Themen, die man einmal durchdacht haben muss. Das ist aber wirklich keine Raketenwissenschaft. Da sollte man sich einmal mit auseinandersetzen. Es gibt da aber auch wiederum, zum Beispiel beim Business Angel Netzwerk Deutschland, da gibt es Standards, da gibt es auch so Standardverträge, die man einfach runterladen kann und verwenden kann. Also das ist was man dann auch sich zumindest angucken sollte. Und zuletzt, wenn möglich, eben diversifizieren, also das dann auch nicht nur einmal zu tun, sondern eben da reinzuwachsen und auch häufiger dann zu tun, wenn es einem Spaß macht, logischerweise.
Wie viel Startups müsst ihr denn in Absage erteilen im Schnitt?
Sehr spannende Frage. Also wir haben tatsächlich, glaube ich, eine Quote momentan von unter 1%, die unser Investment bekommen. Und ich sagte dennoch, Daniel, das ist eine sehr nichtssagende Zahl, weil die ist ja abhängig davon, also ist ja eine einfache Rechnung, die hängt ja davon ab, wie viele bewerben sich bei uns, wie viele Leute möchten unser Investment haben, wie viele Startups. Und wir optimieren nicht danach, dass es möglichst viele Menschen und Startups auf der Welt gibt, die bei uns Geld haben wollen, sondern wir optimieren danach, dass diese, die sich auf uns zubewegen und das mit uns machen wollen, schon Qualität haben. Mit anderen Worten, wir schalten keine Online-Marketing-Kampagne in Asien oder Afrika oder USA, weil dort ist es, der Markt ist da nicht relevant für uns. Wir können da nicht so gut helfen. Die haben da andere Investoren, obwohl wir von dort wahrscheinlich viele, 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 viele Zuschriften bekommen würden. Ja, also das heißt, wir optimieren nicht hier nach Masse, sondern nach Klasse, wenn man so will. Und deswegen ist diese Zahl, wie Prozent schaffen sozusagen nicht so richtig, ist für uns jedenfalls kein Maßstab, sondern wir wollen halt eine genügend große Anzahl haben, also Tausende pro Jahr sollten es sein, um daraus eine gute Auswahl zu treffen.
Du bist ja selbst promovierter Rechtsanwalt und auch Musiker. Wie bist du denn zur APX gekommen?
Ja, das ist auch tatsächlich ein interessanter Weg vielleicht oder ein ungewöhnlicher Weg, wie bei vielen übrigens in dieser Industrie. Also grundsätzlich, ich bin extrem motiviert jeden Tag, wenn ich mit diesen Gründern zusammenarbeiten darf. Diese Gründerinnen und Gründer sind einfach, die spiegeln ja den Puls der Zeit, die arbeiten an den Technologien von morgen. Das ist wahnsinnig konstruktives Umfeld und das macht mir extrem viel Spaß, weil man eben immer weiter mitlernen darf. Und das ist großartig. Wie bin ich da hingekommen? Ganz viel Zufall dabei. Ich habe also vorher bei Axel Springer gearbeitet, dort für Matthias Döpfner, den Vorstandsvorsitzenden, für ja 3 Jahre sogar. Da in der Zeit natürlich schon viel mit dem Thema Startups und auch Grown-Ups, also überhaupt grundsätzlich Unternehmensbeteiligung, Kontakt gehabt, weil Axel Springer das in den letzten 10 bis 15 Jahren viel gemacht hat. Und in der Zeit habe ich auch meinen jetzigen Co-Geschäftsführer Jörg Reinwold kennengelernt. Der war früher selbst Gründer, hat Alando gegründet. Das war der Vorgänger von eBay in Deutschland, hat dann viel als Business Angel investiert. Und jetzt ergänzen wir uns einfach sehr gut. Das haben wir auch gemerkt. Ich bin sozusagen eher derjenige, der vielleicht mit dem rechtlichen Hintergrund auch die Struktur ein bisschen sieht und sucht und systematisch arbeitet. Und er ist derjenige, der halt als Investor und Unternehmer ganz andere Talente mit reinbringt. Und das ist einfach eine gute Kombination gewesen. Aber viel Zufall. Es ist grundsätzlich so in der Branche, dass das jetzt nicht alles Menschen sind, die seit 30 Jahren wussten, ich möchte Investor werden, sondern die vielleicht einen ganz anderen Weg gegangen sind und dann dort gelandet sind. Und so ist auch übrigens unser Team. Aus aller Herren Länder, spannende Kolleginnen und Kollegen mit unterschiedlichen Backgrounds. Also sehr divers, was uns auch wichtig ist, weil wir glauben, dass wir dadurch besser auswählen können und den Startups auch besser helfen können. Die sind ja auch sehr unterschiedlich.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über Venture Capital gesprochen. Wie legst du denn selbst dein Geld an? Auch in Venture Capital?
Also das würde man ja dann als Klumpenrisiko bezeichnen. Also man muss dazu sagen, als Jurist beginnt man ja recht spät mit dem Geld verdienen. Man studiert ja sehr lange und ist dann noch im Referendardienst und dann habe ich tatsächlich auch noch eine Promotion gemacht. Das heißt also, es geht bei mir tatsächlich nicht um Unsummen, die ich hier noch investieren kann und habe auch eine Familie mit 2 Kindern. Aber tatsächlich habe ich ein eigenes Angel-Investment gemacht vor einiger Zeit in das Startup eines Freundes. Für mich wirklich wichtig, da zu lernen, einfach auch die Perspektive des Business Angels zu verstehen. Denn wie gesagt, unsere Portfoliounternehmen bei APX haben oft als nächste Investoren Business Angels, also Hunderte mittlerweile. Und da ist für mich einfach sehr wichtig, einfach zu verstehen, was heißt das konkret als Business Angel, das mitzumachen. Das habe ich eben in diesem Fall jetzt selbst, bin selbst dabei. Ansonsten, was dann sozusagen noch übrig ist, das ist dann bei mir eher ETFs. Ich glaube, relativ langweilig, Aktien breit gestreut, aber über ETFs und auch geografisch eher die ganze Welt als jetzt irgendwie mit einem besonderen Fokus.
Kannst du dir denn vorstellen, jetzt noch sehr lange in diesem Startup-Bereich zu bleiben oder zieht es dich danach irgendwo anders hin?
Ich kann mir das sehr gut vorstellen, lange zu bleiben. Also das Schöne, was ich gerade auch beschrieben hatte, ist eben, du hast um dich herum sehr, sehr motivierte und ambitionierte Menschen, die ein Unternehmen aufbauen. In der frühen Phase dabei zu sein, ist besonders spannend, finde ich, weil da eben die ganz grundsätzlichen Fragen gestellt werden müssen. Und das ist was mich jeden Tag neu belebt, also neue Energie gibt. Es macht unglaublich viel Spaß, sich so ein Portfolio aufzubauen, das jetzt über Jahre zu entwickeln. Also dieses Langfristige ist, was mich sehr reizt. Deswegen habe ich momentan keinen Plan B. Also für mich ist das jetzt der Weg, der mir am meisten Spaß macht.
Weil APX ist ja zeitlich begrenzt. Das geht ja auch nicht ewig.
Das ist korrekt. Genau. Das ist korrekt. Deswegen ist es so, dass wir im nächsten Jahr und dann in den nächsten 2-3 Jahren noch intensiver an APX 2 arbeiten wollen. Das heißt also uns überlegen, wer ist für den nächsten Fonds dann der richtige Investor, hoffentlich wieder Axel Springer und Porsche, vielleicht auch einige weitere Investoren. Und dann würde das Spiel sozusagen wieder von vorne beginnen. Das Spiel ist jetzt ein bisschen, sagen wir mal, beschönigend. Ab und zu sind es ja wirklich, sind es ja auch ja harte Entscheidungen, die zu treffen sind, nicht nur auf unserer Seite, sondern auf der Gründerinnen- und Gründerseite. Ja. Also das ist natürlich auch viel auf und ab in der Zeit, aber es ist dann einfach ja der zweite Fonds von uns und das kann ich mir sehr gut vorstellen gerade.
Ich wünsche dir auf deinem Weg dahin alles Gute.
Vielen Dank.
Und sag schon mal herzlichen Dank für den Input, weil das ist, oder das meiste, das war ja jetzt komplett neu für die Hörerinnen und Hörer des Finanzrocker-Podcasts und war sehr interessant. Und zum Abschluss würde ich sagen, kommen wir zum Finanzrocker-Wordshuffle. Ich nenne dir ein paar Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit Kapstadt.
Kapstadt, ach ja. Also Kapstadt habe ich tatsächlich gute Erinnerungen als Student. Ich habe dort ein halbes Jahr ein Auslandssemester verbracht. Gar keine Frage, wunderschöne Stadt und auch wunderschönes Land. Natürlich ist die politische Situation und auch die soziale Situation ja besorgniserregend und ist halt wirklich ein unfassbarer Kontrast zwischen dem der Schönheit dieses Landes und auch einiger Städte wie zum Beispiel Kapstadt und dem Leid, das eben dort immer noch viele Leute ertragen müssen. Mhm. Leider in den letzten Jahren hat sich das auch nicht verbessert, sondern ist eher nach unten gegangen von der Entwicklung. Ist sehr schade. Also da habe ich sehr gute Erinnerungen dran, aber es ist eben auch, glaube ich, ein Beispiel, wie das Oberflächliche einen ganz schön täuschen kann, wenn man dann tiefer guckt.
Wie lange warst du da? Ein halbes Jahr?
Tatsächlich, ein halbes Jahr. Ich war danach noch einmal da, habe da auch in der Zeit ja eine tolle Erfahrung gemacht an der Uni. Spannender Professor, der an der südafrikanischen Verfassung mitgeschrieben hat. Also irgendwie ganz interessante Zusammenhänge dort auch kennengelernt. Aber ja, immer auch bewusst, dass dort die viele Menschen des Landes, viele Einwohner einfach nicht aus der Armut herauskommen. Und das ist schon ein krassester Gegensatz dort, den man da im Prinzip tagtäglich sieht.
Dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Amerikaner.
Ja, Amerikaner, genau. Das ist nicht nur was zum Essen, sondern das ist für mich eben auch ein wichtiger anderer Teil meines Lebens. Ich spiele Amerikaner-Musik seit Jahren hier in einer Band in Berlin mit einem Chilenen und einem Amerikaner zusammen. Das ist, wenn ich so will, meine zweite große Leidenschaft. Üblicherweise, also in Zeiten, in denen das möglich ist, auch mit 30, 40, zum Teil 50 Konzerten pro Jahr. Corona hat uns jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber wir sind da mit dieser Musikrichtung ja in Deutschland, Europa unterwegs. Sehr, sehr, sehr froh, dass ich das machen darf, auch mit fantastischen Musikern. Das ist übrigens ein Business, was nicht Venture Capital finanziert ist, sondern aus dem Cashflow heraus wachsen muss und das auch langsam tut. Der Markt ist natürlich recht klein dafür in Deutschland, aber es macht unglaublich viel Spaß. Es gibt da ganz tolle Menschen auch in der Szene, Musiker aus aller Herren Länder. Und das ist so eine große Leidenschaft von mir.
Das ist jetzt eine Abwandlung vom Country bzw. Folk.
Das ist korrekt, genau. Also unsere Band ist rein akustisch, im Kern Bass, also Kontrabass, akustischer Bass, dann Gitarre, akustische Gitarre und Banjo. Und dann haben wir aber alle noch ein paar andere Instrumente dabei, also sowas wie Akkordeon, Mandoline, manchmal eine Mundharmonika, manchmal haben wir auch noch Gäste dabei, die dann eine Geige oder wie der Amerikaner sagen würde, Fiddle spielt. Mhm. Und das ist, gerade weil es auch so direkt und unmittelbar ist, ohne Verstärkung oftmals oder nur mit einem einzelnen Mikro auf der Bühne anstelle von einer großen Beschallungsanlage und Schlagzeug und Verstärkern, ist es einfach sehr, sehr puristisch und einfach. Und damit macht uns das extrem viel Spaß, mit den diese Konzerte zu spielen und Musik zu machen zusammen. Ja.
Der nächste Begriff ist Vintage-Anzüge.
Ah, das ist lustig. Ja, tatsächlich. Also wir haben angefangen als Band, vor allen Dingen getrieben durch unseren chilenischen Bassisten, uns auch entsprechend anzuziehen. Entsprechend hieß in dem Fall, dass wir uns mit älteren Anzügen eingedeckt haben, kann man so schön sagen. Und das mag ich sehr. Also ich habe das lustigerweise schon in meiner Jugend immer geguckt, wo kann man irgendwie vielleicht einen preiswerten, aber gut geschnittenen Anzug bekommen. Ich glaube, früher war die Handwerkskunst, Schneidertum in grundsätzlich noch was anderes, als es heute ist. Und das, also viel mehr handgemacht, und das erkennst du halt an der Verarbeitung, zum Teil der Stoffe, aber auch wie der Anzug eben dann geschneidert wurde. Und da haben wir halt angefangen, uns den einen oder anderen Anzug eben als Band auch zu kaufen, und das wird dann auch zum Teil durchgetauscht. Ich bin der Größte, bei mir geht das nicht so gut, die anderen sind etwas kleiner. Aber grundsätzlich, genau, ist das so, gehört zu unserem Stage-Outfit, kann man sagen. Und ist was mir also auch Spaß macht, was dazu gehört, dass wir da auch adrett auftreten.
Der nächste Begriff ist Neugier.
Ja, Neugier ist, glaube ich, ganz wichtig für mich. Neugierig bleiben, wach bleiben, also unruhig bleiben, hungrig bleiben, nicht zu sehr sich mit dem Status quo zufrieden geben. Und diese Neugier ist natürlich das, was ich jetzt auch bei APX jeden Tag ausleben kann, weil wir eben immer wieder uns neue Startups angucken, dann die Neugier bei denen auch natürlich sehen möchten, also wie mutig und wie viel nach vorne können die Gründer gucken, und das ist was für mich deswegen sehr wichtig ist. Also Neugier, Daumen nach oben, finde ich sehr wichtig.
Über Musik haben wir eben schon gesprochen. Stehst du auf härtere Rockmusik?
Ja, du wirst lachen. Ich habe tatsächlich auch früher in meiner Jugend habe ich auch eher Hardrock. Ich hatte einen ganz tollen Gitarrenlehrer. Ich bin in Bochum aufgewachsen, ganz tollen Gitarrenlehrer, mit dem ich auch immer noch im Austausch stehe, der mich also so an die ganze Deep Purple, Led Zeppelin Bands, also Hardrock letztlich herangeführt hat. Da habe ich auch damals E-Gitarre gespielt. Ja, das heißt, da kann ich auch viel mit anfangen. Also ich höre momentan wahrscheinlich am meisten eben akustische Musik, aber bin da grundsätzlich offen, also auch neugierig, wenn es mal wieder was Gutes in der Richtung Rock gibt oder auch tatsächlich Classic Jazz. Ich bin da sehr breit unterwegs, würde ich sagen.
Der nächste Begriff ist Berlin.
Ja, Berlin ist für mich wichtig, weil ich da wohne und bin da jetzt seit ungefähr 10 Jahren. Mentalitätsmäßig passt das gut mit dem Ruhrgebiet zusammen. Da bin ich aufgewachsen, habe ich den Eindruck. Also man kommt hier gut zurecht. Die Leute sind direkt. Die Leute sind manchmal auch ein bisschen unfreundlich, wird ja immer gesagt, aber da kommt man auch mit zurecht, finde ich, wenn man dann mal einen Spruch auch zurückgibt. Und grundsätzlich ist natürlich ganz klar für das Geschäft, was ich jetzt mache bei APX, ist das hier ein toller Standort in ganz Europa, in Deutschland, aber auch in Europa. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass hier eben einige erfolgreiche Unternehmen schon waren. Also natürlich potenziert sich sowas dann auch für die Zukunft, habe ich auch eingangs oder im Interview auch gesagt, dass eben erfolgreiche Gründer auch erfolgreiche Folgegründer nach sich ziehen. Und andererseits sind halt die Bedingungen in der Stadt natürlich super. Man hat hier relativ viel Platz für Neues. Ja, man hat also auch viel Platz, noch zentral zu wohnen und dennoch noch nicht so viel wie in München, Hamburg oder Frankfurt zum Beispiel zu zahlen. Aber natürlich, die Stadt verändert sich auch. Auch im Investmentbereich zum Beispiel mittlerweile gibt es viele amerikanische Fonds, die auch hier investieren, die dann hier ja sehr, sehr, sehr früh auch schon mittlerweile mitmachen. Israelische Fonds, also diese Stadt zieht jetzt auch in den letzten Jahren natürlich viele international an, was aber toll ist. Und auch im Musikbereich ist es für mich die einzige Stadt in Deutschland, wo der Banjo-Spieler aus Arizona landet. Also der Joe wäre nicht nach Bochum gezogen, muss ich dazu sagen. Das ist ganz offensichtlich. Das heißt, auch hier genieße ich sehr, dass alle Menschen hier sich eben versammeln und dass ich finde auch, die Stadt nicht so sehr geprägt ist durch alte Strukturen. Das gefällt mir sehr gut. Also ich habe in Hamburg ja studiert, finde ich auch eine wunderbare Stadt, fahre ich extrem gerne hin. Und was die Stadt aber immer ausgezeichnet hat für mich, war dennoch, dass es dort eine eben gewisse Gepflogenheit in den letzten hunderte von Jahren gibt, eine schöne Kaufmannstradition, die auch sehr fasziniert, aber die andererseits eben vielleicht auch ein bisschen einengt für Neues. Und das ist hier in Berlin natürlich auch aufgrund der besonderen Geschichte was anderes, dass also man hier noch viel mehr prägen kann. Und das macht mir auch dann Spaß, da irgendwie Teil von zu sein.
Dann kommen wir zum letzten Begriff und das ist Glück.
Glück, oh, das ist so ein weiter Begriff. Für mich ganz sicher vor allen Dingen mit Familie verbunden, mit Menschen, die mir viel bedeuten. Ich glaube tatsächlich daran, jetzt um den Bogen auch kurz zum Geschäft oder zu der Arbeit zu spannen, dass Glück ist eigentlich die Voraussetzung für erfolgreiche Arbeit. Auch bei unseren Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, da sind nicht alle immer glücklich, aber wir haben eine Kultur, dass man dann darüber spricht. Weil ich glaube nicht, dass man mittel- oder langfristig mit einer Peitsche und mit, sagen wir mal, negativen Bedingungen, mit Druck, mit bösem Druck, mit eben Einengen erfolgreich ist. Ich glaube daran, dass man die Leute befähigen muss, selbst Entscheidungen zu treffen. Solche Kolleginnen und Kollegen möchten wir auch haben. Solche Gründer möchten wir haben. Also wir wollen niemanden, der sich an die Hand genommen werden muss, sondern der wirklich auf eigenen Beinen stehen kann. Und das ist für mich auch Glück. Also diese Freiheit, die dazugehört, sich selbst auch auszutesten und Dinge zu tun. Und für mich ist eben deswegen Glück mit Familie verbunden, aber auch ganz klar mit Freiheit. Und das ist, glaube ich, auch was wir hier in Europa und Deutschland auch hochhalten müssen, dass wir das haben. Und da müssen wir auch immer uns für engagieren und gucken, dass das so bleibt und dass wir ja weiterhin frei sein können, freiheitlich leben können.
Und das Spannende an diesem Begriff ist ja wirklich, dass jeder was anderes sagt und jeder noch einen weiteren Mosaikstein zu diesem Begriff dazufügt. Und ich glaube, das macht das auch aus.
Es ist genau so. Es ist ja auch nicht in jeder Lebensphase dasselbe. Manchmal hat man eben andere Sorgen, wo dann eben Glück wirklich was ganz Konkretes bedeutet. Und deswegen ist es auch für jeden immer unterschiedlich.
Henrik, ich danke dir für das tolle Interview.
Danke, Daniel.
Ja, soweit das Interview mit Dr. Henrik Hungehoff. Das war jetzt ein Interview, was mich wirklich an die Anfänge vom Finanzrocker Podcast erinnert hat, weil ich damals eben schon Themen wie Business Angels, Startup Investing als Thema hatte. Danach habe ich das so ein bisschen nach hinten gestellt, aber ich hatte es tatsächlich dann auch immer wieder aus der Praxis, denn ich hatte ja auch die Comdirect Startup Garage vorgestellt. Da gab es dann 2 Interviews und das eine war ja mit den Jungs von Trade Republic, bevor sie Trade Republic gegründet haben. Und den Christian Hecker von Trade Republic hatte ich ja deswegen dann nochmal. Und mittlerweile ist es, ich glaube, der angesagteste Broker mit den meisten Möglichkeiten und den günstigsten Konditionen. Und das ist ja schon einige Jahre her, seit ich mit den Jungs im Hamburger Beta-Haus gekickert habe. Aber schöne Erinnerung. Und das Interview mit Christian war auch ein absolutes Highlight, weil ich, glaube ich, der Erste war, der ihn im Interview hatte. Und erst danach sind dann alle anderen Medien aufgesprungen. Unter anderem zum Beispiel auch der OMR-Podcast. Die hatten ihn jetzt vor kurzem erst im Interview. Und vorher haben sie ja dieses Thema auch so ein bisschen schleifen lassen. Gut, Natascha von Madame Moneypenny hatten sie auch schon zu Gast. Aber da findet man tatsächlich dann immer interessante Blicke über den Tellerrand. Ja, und bevor ich zum Ende komme, habe ich noch 3 Bewertungen. Die erste stammt von PDMKL und er schreibt, danke, hat mein Leben verändert. Das freut mich sehr. Ich danke dir für die Bewertung. Die zweite stammt von Sport1-User und er schreibt, ein echter Selfmade-Podcaster und Investor. Ich hatte das Vergnügen, Daniel Mitte 2018 in der Lübecker Schiffergesellschaft zum Abendessen zu treffen und mich mit ihm über 2 Stunden persönlich über alle Aspekte der Geldanlage auszutauschen. Er ist privat genauso umgänglich und nett wie im Podcast, sehr authentisch. Als Hörer der ersten Stunde ist es zudem schön zu erleben, wie sich der Finanzrocker stets weiterentwickelte. Die Soundqualität stieg, das Logo wurde relaunched und die Technik der Interviewführung verbesserte sich mit zunehmender Erfahrung. Daneben hat man die Mindset-Änderung im Investment als digitaler Nomade und bei der finalen Selbstständigkeit in 2020 als Hörer hautnah mitbekommen. Ich bin weiterhin sehr beeindruckt und dankbar, von seinen Erfahrungen partizipieren zu können. Wünsche ihm und uns weiterhin so viel Spaß am Podcasten. Gegen diesen Content können auch die vermeintlich Großen, die erst spät auf den Podcastzug aufgesprungen sind und spürbar weniger Leidenschaft investieren als Daniel, nicht mal ansatzweise mithalten. Die USP vom Finanzrocker ist die Tatsache, dass Otto Normalbürger hier intensiv zu Wort kommen und über die individuelle Investmentstrategie berichten können. Das ist ein wohltuender Kontrast zu zweifelhaften Selbstdarstellern. Und das alles for free hier im Podcast. Keep on rocking, Finanzrocker. Ja, herzlichen Dank für die Bewertung. Und das war ein sehr schöner Abend in der Lübecker Schiffergesellschaft. Und ich glaube, wir haben uns 2-3 Stunden über Gott und die Welt unterhalten. Natürlich auch über Finanzen. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Und natürlich umso besser, dass du nach wie vor den Podcast hörst und er dir nach wie vor so viel Freude bereitet. Und ich danke dir ganz herzlich für die Bewertung und auch nochmal für das tolle Abendessen in Lübeck. So, und die letzte Bewertung von heute stammt von Matthias aus Hamburg und er schreibt, abwechslungsreicher Finanzpodcast. Ich höre den Podcast von Daniel seit 2018 und dürfte alle Folgen gehört haben. Die Interviewleitung und Soundqualität hat sich stetig weiterentwickelt. Es geht persönlich zu und es steht kein großer Verlag oder ähnliches dahinter. Außer einer kleinen Werbung werden einem keine Coachings oder Webinare aufgedrängt. Es gibt unerhört viel kostenlose Finanzbildung auf die Ohren. Es geht um unter anderem ETFs, Aktien, Immobilien, Selbstständigkeit, Geschäftsmodelle, finanzielle Unabhängigkeit und. Ich höre sehr viele Finanzpodcasts. Auf diesen freue ich mich jedoch immer am meisten. Weiter so, Daniel. Du machst mich glücklich. Viele Grüße aus Hamburg, Matthias. Ja, jetzt werde ich tatsächlich ein bisschen rot, wenn man sowas dann liest und auch vorliest. Und freut mich natürlich, wenn die Hörerinnen und Hörer so viel mitnehmen können aus dem Podcast. Und genau dafür mache ich ihn. Und ja, das ist ein ganz tolles Feedback, auch von dem Sport1-User und auch von PDMKL, die ja alle in eine ähnliche Richtung gehen. Und von daher, ich danke euch sehr herzlich. Damit bin ich am Ende angekommen. Die nächste Folge gibt es schon nächste Woche. Und jetzt kehren wir aber langsam aber sicher zurück zu den Finanzthemen. Die kommenden beiden Folgen haben das Thema private Finanzen wieder im Vordergrund. Zum einen geht es um Finanzen in der Familie und zum anderen geht es um die Zukunft der Dividendenstrategie. Mehr wird an dieser Stelle noch nicht verraten. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder und ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.